Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Eine Anlageklasse lief in den vergangenen Monaten sogar noch besser als Aktien. Gold. Das gelbe Edelmetall markierte 2024 einen Rekord nach dem anderen. Zuletzt geriet die Rallye aber ein bisschen ins Stocken. Warum war das so? Wie geht es weiter? Und welche Rohstoffe sind aktuell noch interessant? Darüber sprechen Michael Blumenbrot von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Michael, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist, der Goldjunge der Deutschen Bank. Damit war unser Thema ja eigentlich sowieso klar, oder?
Ja, ein bisschen schon. Also Goldjunge, vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, Gold ist so ein bisschen immer noch mal ein Steckenpferd. Ich habe viele Jahre in der Deutschen Bank auch im Bereich Edelmetallhandel gearbeitet. Gerade viele Produkte, die börsengehandelt sind, Optionsscheine, Zertifikate. Da hatte ich meine Finger mit dem Spiel, die zu kreieren und auch zu handeln. Und deswegen immer noch so ein Blick von mir, wenn ich morgens den Laptop anschalte. Einer der ersten Blicke geht auf den Goldpreis.
Und auf den schauen wir jetzt auch. Wieso lief denn Gold monatelang besser als Aktien, die ja auch sensationell liefen?
Ja, das war letztes Jahr wirklich schon erstaunliche Rallye, die Goldpreise hingelegt haben. Das haben die wenigsten vielleicht vor dem Jahresbeginn erwartet. Wir waren damals schon recht optimistisch gewesen, hatten 2400 Dollar, die uns als Jahresziel, aber wir sind ja dann noch deutlich darüber hinausgeschossen. Ich glaube, es gibt da 2-3 Gründe dafür, die ganz entscheidend sind. Da ist zum einen die Nachfrage aus Asien, da haben wir China und Indien, die wir da erwähnen können, die eine enorm starke physische Nachfrage ausgeübt haben. Gerade wenn man nach China schaut, die Bevölkerung dort hatte lange Jahre sich eher an den Aktienmärkten getummelt oder in Immobilienmärkten. Da gab es starke Wertsteigerungen, wo auch die chinesische Mittelschicht oder diejenigen, die da investieren können, die sich das leisten können, zu investieren, Geld anzulegen, dann nach Aktien und Immobilien geschaut haben. Jetzt haben wir die, sagen wir, Immobilienkrise, in Anführungszeichen, in China. Der Häusermarkt schwächelt. Wir haben starke Wertverluste, also 10% runter im Durchschnitt die Immobilienpreise im vergangenen Jahr. Wenn man das mit dem Jahr 2023 vergleicht, also da in Immobilien, momentan wird in China sehr wenig Geld angelegt. Die Aktienmärkte bis im Herbst letzten Jahres, bis jetzt die ersten Stimuli der chinesischen Regierung und Notenbank verkündet wurden, liefen in China auch recht schlecht. Erst danach kam dann diese Erholungsphase. Und wenn man Geld in China zu festen Zinsen oder Renditen anlegen möchte, gerade jetzt sieht man, dass die zweijährigen Renditen chinesischer Staatsanleihen unterhalb der 1%-Marke und auch die 10-Jährigen bringen gerade mal 1,6%. Wenn jetzt der chinesische Anleger sich dann im Jahr 2024 Gedanken darüber gemacht hat, wo kann er Wertsteigerungen erzielen, sind viele auf Gold gekommen. Es gibt sehr viele ETFs und ETCs in China, die es früher noch nicht gegeben hat. Also China sehr, sehr starke Nachfrage physisch. Auch Indien in der zweiten Jahreshälfte, dort wurden die Importzölle auf Gold gesenkt. Und zwar deutlich gesenkt, was einen sehr starken Nachfrageschub bedeutet hat. Also Nachfrage aus Asien war stark, Punkt 1.
Aber es ist ja nicht nur der Privatanleger, der da wirklich stark zugegriffen hat. Es war ja auch immer wieder zu lesen, dass die Notenbanken auch ihre Goldreserven stark aufgestockt haben, richtig?
Da gebe ich dir absolut recht, Jessica. Das ist der zweite Punkt, den ich da direkt anschließen würde. Die Notenbanken diversifizieren stark. Das hat 2 Gründe. Zum einen der Russland-Ukraine-Krieg. Und die Sanktionen, die dann von westlichen Regierungen und Notenbanken gegenüber den Guthaben Russlands im Ausland ergriffen wurden, das waren ja insbesondere amerikanische oder europäische Staatsanleihen, an die Russland, an die die Notenbanken und die Regierung jetzt nicht mehr rankommt und auch die Goldvorräte, die Russland in London oder New York gelagert hat, die sind momentan gesperrt, also Russland kommt an diese Vorräte nicht ran. Das hat viele Notenbanken dann veranlasst, auch sich mal ihre Währungsreserven wegzudiversifizieren, gerade von US-Staatsanleihen, die ja eine feste Rendite bringen. Gold bringt keine Rendite, aber Gold lässt sich im Zweifelsfall halt dann auch sehr leicht zu Geld machen, wenn man es im eigenen Land auch wirklich lagert. Und das ist auch gerade, du hast Notenbanken erwähnt, die chinesische Notenbank, die lange Jahre überhaupt kein Gold gekauft hat. Die es dann tatsächlich im Jahr 2023 begonnen hat und, glaube ich, 18 Monate am Stück hat man Gold erworben, dann eine kleine Pause gemacht wegen der hohen Goldpreise. Jetzt hat man im November wieder angefangen, Gold zu kaufen, aber auch viele Notenbanken in Osteuropa, gerade die ehemaligen großen Republiken, starke Käufer und auch in Mittelosteuropa, Polen, Ungarn, Tschechien in den letzten Monaten als Käufer zurückgekehrt. Die Türkei hat sehr stark Gold gekauft im letzten Jahr. Also die Notenbanken sind ein sehr wichtiger Faktor, was die Goldnachfrage anbelangt, da gebe ich dir recht.
Du hast gerade schon den November angesprochen. Da gab es ja auch einen ziemlichen Rücksetzer beim Goldpreis. Was war da los?
Ja, auch wieder eine sehr gute Überleitung von dir, Jessica. Da gab es einen Rücksetzer. Und zwar hatte man im Vorfeld der US-Wahlen, der Präsidentschaftswahlen, wurden sehr stark in Gold investiert, weil man einfach diese Unsicherheiten hatte vor der Wahl. Was passiert, wenn der Wahlausgang knapp wird? Wann steht der Wahlausgang überhaupt fest? Gibt es Anfechtungen? Zählt man wieder wie im Jahr 2020 dann monatelang dreimal nach oder damals noch stärker unter Bush und Gore, wo es, glaube ich, dann 2 Monate gedauert hat, bis das Endergebnis dann tatsächlich belastbar feststand. Und das waren Unsicherheiten, die jetzt über den Märkten geschwebt haben. Und wenn man Unsicherheiten an den Märkten hat, was macht man dann? Man investiert unter anderem in Gold hinein. Das haben sehr viele, gerade Großanleger, gemacht.
Der sichere Hafen.
Der sichere Hafen, das ist genau der entscheidende, richtige Punkt. Und jetzt kam der 5. November und schon am Morgen des 6. November, also viel früher als von vielen gedacht, der Wahlausgang stand fest, Donald Trump als Wahlsieger und auch die Zusammensetzung des Senats und fast auch des Repräsentantenhauses hat ein bisschen gedauert, aber es war klar, dass es einen klaren Wahlausgang geben wird. Und das hat dann diejenigen, die Gold als, wie du zu Recht sagst, sicheren Hafen erworben haben, wieder aus diesem Hafen rausgetrieben. Die Boote sind wieder rausgefahren und das Geld wurde unter anderem an den US-Aktienmärkten angelegt, wo wir dann ja diese Rallye gesehen haben, die Nachwahlrallye und auch in US-Anleihen ist relativ viel Geld reingewandert, weil die Renditen gestiegen sind. Das große Thema an den Märkten ist halt jetzt die neue Wirtschaftspolitik, die Donald Trump bringen wird, die jetzt dann eventuell halt für ja, steigende Aktienkurse sorgen könnte und für steigende Renditen.
Die Renditen an den Anleihemärkten, gutes Stichwort. Wie wichtig ist denn oder wie bedeutend die Geldpolitik der Notenbanken für den Goldpreis?
Die ist tendenziell sehr wichtig. Im letzten Jahr erstaunlicherweise jetzt eigentlich wenig bis gar nicht, weil eigentlich hätte Gold letztes Jahr nicht so stark steigen dürfen, weil wir ja sehr, sehr hohe Leitzinsen gerade in den USA noch haben. Wir haben ja noch Leitzinsen, die jetzt ja 4,25 bis 4,5% über der 4%-Marke sind. Wir haben hohe Renditen in den USA. Jetzt gerade für 10-Jährige über 4,6%, für 30-Jährige über 4,8%. Jemand, der einen sicheren Hafen sucht, der denkt, dass US-Staatsanleihen sichere Hafen sind und der eine feste Platzierung sucht, das ist natürlich attraktiv. Und die Geldpolitik der Notenbanken ist wichtig für den Goldpreis, weil wenn ich einen sicheren Hafen suche, kann ich Geld ja auch als Festgeld kurzfristig anlegen oder ich kann es in sehr kurzlaufenden Staatsanleihen anlegen. Je höher die Renditen sind, je höher die Leitzinsen in Notenbanken sind, desto schwieriger wird das eigentlich für den Goldpreis. Das nennt sich dann Opportunitätskosten, also je höher die entgangenen Gewinne sind, wenn man in Gold investiert, anstatt in Staatsanleihen, desto schwieriger wird es für den Goldpreis. Deswegen war das jetzt ja etwas untypisch gewesen. Und du sagtest, also ab November, der Goldpreis hat so ein bisschen Gegenwind, dümpelt jetzt so ein bisschen seitwärts vor sich hin. Das hängt auch damit zusammen, dass die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed, der US-Notenbank, dann gesunken sind seit den US-Wahlen. Also die Märkte erwarten momentan höchstens noch 2 Zinssenkungen. Also das wären dann immer noch 3,75 bis 4%, also knapp 4% als Leitzins. Und das ist etwas, was dem Goldpreis momentan ein bisschen zu knabbern gibt. Legt man das Geld kurzfristig in den USA an, kriegt man 4%. Auf Gold kriege ich gar keine Zinsen. Und das ist etwas, was für den Goldpreis tatsächlich von entscheidender Bedeutung ist.
Jetzt kommt die Glaskugelfrage. Lohnt es sich jetzt noch in Gold zu investieren? Was ist deine Prognose für 2025? Und gleich hinten dran, wenn ich investieren soll, Münzen, Barren oder lieber Xetra Gold?
Ja, es lohnt sich meiner Ansicht nach schon zu investieren, wobei der Anleger dann einen ja, mittelfristigen Anlagehorizont haben sollte. Also mittel- bis langfristig, denke ich, würde sich Gold immer lohnen. Kurzfristig könnte sein, dass wir da ein bisschen Gegenwind noch weiterhin verspüren, je nachdem, wie es jetzt auch nach dem 20. Januar weitergeht, wenn die neue US-Regierung dann im Amt und Würden ist. Ich denke schon, dass es lohnt und zwar deswegen, weil wir davon ausgehen, dass der Goldpreis am Jahresende durchaus bei 2.800 Dollar die Unze handeln könnte. Zwischenzeitlich sogar ein bisschen drüber handeln, vielleicht dann wieder zurückkommen könnte, auch Richtung 3.000 Dollar die Unze mittel- bis langfristig sich durchaus nach oben bewegen. Wenn Anleger auch dieser Meinung sind, dass sie Potenzial sehen im Goldpreis, dann würde ich, kommt natürlich auf das Anlageverhalten an. Barren und Münzen sind natürlich sicher, hat man da, kann man jederzeit wieder verkaufen. Weil man hat eine sehr hohe Geldbriefspanne. Je kleiner das Investment ist, desto höher ist die Geldbriefspanne. Man muss es irgendwo lagern, im Safe und hat halt auch ein Transportproblem, wenn man größere Mengen investieren möchte. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund von Produkten wie gerade Xetra Gold, wo man eine sehr enge Geldbriefspanne hat. Man kann diese Produkte jederzeit börsentäglich kaufen, verkaufen, hat eine sehr geringe Gebühr, die man dafür bezahlen muss. auf die Verwahrung, muss ich um die Verwahrung nicht kümmern. Wie gesagt, das ist physisch in der Weg, gerade bei ETCs und ETFs. Also ich bin eher ein Freund von ETCs wie Xetragold.
Du warst ja, ich glaube, im Mai schon mal in den Perspektiven to go zu Gast. Auch da war Uli Stephan im Urlaub, wie jetzt auch. Da hast du versucht, mich von Gold zu überzeugen. Ich bin ja kein großer Goldfan. Ich habe es das ganze Jahr, ehrlich gesagt, bereut, dass ich nicht gekauft habe. Aber das nur so am Rande.
Hättest du mal drauf gehört.
Ja, hätte ich mal. Lass uns noch schnell so einen kurzen Ritt durch die anderen Rohstoffe machen. Silber, der kleine Bruder von Gold. Lohnt sich das auch? Und wie ist es da gelaufen?
Ja, das ist ähnlich gelaufen. Also Silber hat 3 Prozentpunkte weniger an Gewinn gemacht, aber auch 24%. Das schlägt ja auch die meisten Aktienindizes im Jahr 2024 sportlich, ne? Also ich denke schon, also Gold und Silber haben häufig eine starke Korrelation. Also die bewegen sich ein bisschen im Gleichschritt. Du hast ja schon gesagt, der kleine Bruder von Gold. Es ist im letzten Jahr häufig so gewesen, zum Schluss nicht mehr ganz so, dass der Silberpreis sogar dann stärker als der Goldpreis gehandelt hat. Also er hat die Bewegung nach oben stärker mitgemacht, aber auch die Rücksetzer nach unten stärker mitgemacht. Und ich denke auch, Silber dürfte Potenzial haben im Jahr 2025 und auch darüber hinaus, weil zum einen viele Investoren oder viele Anleger gucken auf die Gold-Silber-Ratio. Das ist so, wie viel Unzen Silber kann ich für eine Unze Gold kaufen? Und dies historisch betrachtet immer noch sehr hoch. Also der Silberpreis hinkt dem Goldpreis hinterher. Hat ja auch keinen Rekordhoch gemacht im letzten Jahr. Wir waren schon bei $50 die Unze, sind wir ungefähr bei $30 die Unze. Da ist also noch Platz nach oben und industrielle Verwendung noch ein kleiner Seitenpunkt dazu. Silber wird sehr stark für die Photovoltaik gebraucht. Da gibt es auch keine preisgünstigere Alternative momentan. Und gerade der Ausbau in China auch, was die Solarindustrie, Photovoltaik anbelangt und eigentlich auch global Energiewende, Silber dürfte einer der Gewinner sein, was die industrielle Nachfrage anbelangt. Deswegen sind wir auch für Silber konstruktiv und erwarten dort damit auch steigende Kurse.
Womit wir bei der Wirtschaft und der Konjunktur sind, ein Konjunkturindikator ist ja angeblich Kupfer. Wie sieht's da aus und was vor allen Dingen sagt der Indikator?
Also Dr. Kopper heißt es an den Märkten, also Kupfer als Vorlaufindikator der Konjunktur hat so ein bisschen sich schwer getan im letzten Jahr. Wir haben im Mai, das war, glaube ich, kurz nachdem wir damals gesprochen hatten, gab es so eine kurze, starke Rallye in den Kupferpreisen. Da war so ein bisschen fast Panik an den Märkten. Angebotsdefizit war ein großes Thema. Und man hoffte darauf, dass China im zweiten Halbjahr dann so richtig durchstartet, die Konjunktur. Das kam alles nicht. Deswegen ist der Kupferpreis zurückgekommen, hat aber immer noch, glaube ich, im Jahresverlauf 6-7% gewonnen. Wir sehen da auch eher Potenzial nach oben für Kupfer. Momentan sind wir so knapp unter $9,000 die Tonne, Richtung $9,800 die Tonne zum Jahresende, weil tendenziell, wir erwarten ja in den USA weiter eine robuste Wirtschaft, vielleicht global auch auf dem Niveau vom Vorjahr. China macht ja einiges, um die Wirtschaft wieder in Sprung zu bringen. Kann noch ein bisschen dauern, aber spätestens im zweiten Halbjahr sollte sich das auch dann manifestieren, wenn es nicht gerade einen großen Handelskonflikt in den USA gäbe. Bedeutet, Kupfer hat auch Potenzial und wir sehen das auch als Konjunkturindikator durchaus, dass wir in diesem Jahr keine Konjunkturboom sehen, aber global, dass wir doch weiterhin gesunde Wachstumsraten sehen und deswegen hat auch Kupfer unserer Ansicht nach Potenzial. Auch gerade das Thema Angebotsdefizit wird ein Thema sein und auch die Energiewende. Kupfer brauche ich für alles, wo Energiewende draufsteht, ob es E-Autos sind, für Windräder, für Solarindustrie, also Kupfer als einer der Gewinner der Energiewende.
Und ich glaube, da kann ich auch mit ETCs draufsetzen, richtig? Also Exchange-Traded Commodities, wie sie so schön heißen.
Richtig, genau. Das haben wir jetzt nicht so groß im Angebot, aber Exchange-Traded Commodities oder man schaut sich die Produzenten an von Kupfer, die dann von steigenden Preisen profitieren sollten.
Nicht nur Anleger, sondern wahrscheinlich auch alle Verbraucher, die hoffentlich heizen, teilweise auch Autofahren, interessiert es natürlich, wie geht es mit dem Ölpreis und auch mit dem Gaspreis weiter?
Ja, das ist richtig. Bei mir ist das eher Gas so ein Problem. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen mit Entsetzen gesehen, dass der Preis immer weiter nach oben ging. Ich habe auch gerade jetzt zum Jahresanfang unser Wohngeld ordentlich erhöht, obwohl der Gaspreis jetzt nicht gestiegen ist hier in Frankfurt bei uns. Aber leider, Gaspreis jetzt Ende letzten Jahres auf ein 14-Monats-Hoch gestiegen, was ein bisschen auch mit den kalten Tagen zusammenhängt. Das bedeutet steigende Preise für Gas, aber auch für Öl. Öl auf ein 3-Monats-Hoch gestiegen. Jetzt kürzlich Öl ist ein bisschen Sonderfall, da ist auch Konjunktur, wenn die anzieht, wird natürlich Öl gefragt. Wir haben tatsächlich aber ein stark steigendes Angebot in den USA gehabt letztes Jahr. Wir haben auch in südamerikanischen Ländern, Brasilien, Guyana, eine Ausweitung des Angebots. Was bedeutet das? Die OPEC-Plus-Länder, die jetzt das Angebot künstlich verknappen, die Produktion nicht weiter erhöht haben, wie sie es eigentlich jetzt geplant hatten Anfang 2025. Wir haben also ein großes Angebot und man darf nicht vergessen, Donald Trump hat in seinem Wahlkampf geäußert, USA wird Energie fördern, was immer geht, bedeutet Öl und Gas, wird in den USA seinem Wunsch gemäß, wenn es so laufen würde, hemmungslos weiter gefördert werden, bedeutet Angebot bleibt hoch. Jetzt ist natürlich dann die Frage der Nachfrage. Wenn wir jetzt in China tatsächlich einen Konjunkturaufschwung sehen würden, die USA dürften weiter dies sehr gut laufen. Wenn wir in der Eurozone vielleicht auch mal ein bisschen wieder bessere Industriedaten sehen würden, als wir es im Jahr 2024 gesehen haben, dann ist Potenzial für die Preise da. Für Öl erwarten wir eher so verhaltenes Preispotenzial, was für uns Verbraucher natürlich schön ist. Preise dürften unserer Ansicht nach 2025 nicht wesentlich steigen, weil einfach das Angebot zu hoch sein wird und damit auch dann der Benzinpreis für uns in erträglichem Maße bleiben wird. Erdgas sollte das Angebot eigentlich auch hinreichend da sein. Wir haben jetzt kurzfristig das Problem, dass die Speicher stark geleert wurden aufgrund der Kaltfront und aufgrund von Produktionsausfällen in Norwegen. Aber für die Energierohstoffe sind wir 2025 hier für uns als Verbraucher zum Glück, Klammer auf, Klammer zu, nicht sehr optimistisch, stimmt. Also wir erwarten da eher seitwärtige Preise bis sogar leicht fallende Preise.
Wenn ich mir das jetzt als Anlegerin alles anhöre, hat das ja logischerweise dann auch Konsequenzen für die Unternehmen, für die Wirtschaft, wenn Energie teurer oder günstiger ist oder eben andere Rohstoffe, die ich brauche. Wie soll ich mich denn als Anlegerin jetzt aufstellen? Was wäre da so deine Herangehensweise?
Wir haben ja einen tendenziell positiven Ausblick auf die allermeisten Rohstoffe, gerade auf Metalle. Auch das Thema Energiewende wird die nächsten Jahre oder Jahrzehnte ein Großthema bleiben, was immensen Bedarf, gerade an Industriemetallen, ob es nun Kupfer oder Aluminium ist, zur Folge haben wird. Als Anleger oder Anlegerin in deinem Fall kann man durchaus darüber nachdenken, Teil des Portfolios, also wir würden keinem empfehlen, da mehr als 5 oder 10 oder vielleicht auch je nach Risikoappetit oder je nach Ansicht dann auch mal 15-20% ins Depot reinzulegen, weil einfach davon auszugehen ist, dass wir weiter steigende Preise sehen werden. Das hat auf die Wirtschaft verschiedene Einflüsse. Einerseits natürlich ein bisschen inflationsfördernd, was nicht so gut ist, aber andererseits gerade die Produzenten sollten davon profitieren. Für den Goldmarkt hat man das im Zuge eines anderen Podcasts letztes Jahr mal angeschaut. Mit den Minenfirmen ist immer ein Problem, weil die Minenfirmen auch schlagkleine Kosten haben. Also viele Minen haben gar nicht so davon diesen Preissteigerungen in Gold und Silber profitiert, wie man es eigentlich hätte erwarten können, sondern das ist eher so ein nachlaufendes Mitlaufen gewesen, was nicht die Preissteigerung der Rohstoffe selber nachgezogen hat. Also man kann durchaus je nach Risikoappetit auch Rohstoffe sich selber ins Depot reinlegen. Da hat man dann meistens einen höheren Wertsteigerung, aber auch Wertverluste, muss ich als Vorwarnung oder als Seitenwarnung sagen, als wenn man in die Firmen selbst investiert. Bei Ölfirmen ist ein bisschen das Problem, wenn wir nicht stark steigende Preise sehen, dann ist es für Ölfirmen ja schwierig. In den USA natürlich, man würde davon profitieren, wenn man mehr fördert und in den USA dann auch die Wirtschaft boomt und mehr Öl nachgefragt wird. Aber bei Öl sind wir noch ein bisschen skeptisch, bei Energieunternehmen. Aber wie gesagt, bei Unternehmen, die im Bereich Metalle unterwegs sind, kann man das wahrscheinlich eher überlegen.
Unser kurzer Ritt durch die anderen Rohstoffe ist ganz schön lang geworden, aber ich fand's super spannend. Vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst und ich glaube, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Danke dir.
Ich danke dir, Jessica. Vielen Dank.